SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
17. Dezember 1644. Christina die Erste übernimmt die Regierung von Schweden.
Ich weiß nicht genau, wie diese Frau das gemacht hat, dass sie so wahnsinnig attraktiv war. Aber wo auch immer sie hinkam, interessierten sich die Leute für sie.
Christina von Schweden, die Königin, die nicht heiraten will, die 10 Jahre nach der Regierungsübernahme auf den Thron verzichtet, die ihr protestantisches Königreich schockiert, weil sie zum katholischen Glauben übertritt.
Aber sie war so eine schillernde Persönlichkeit.
Eigenwillig, freiheitsliebend, unberechenbar, rätselhaft.
Wieso will die denn nicht heiraten? Warum sorgt die denn eigentlich nicht für einen Thronfolger?
Das erwartet Schweden von seiner Königin. Doch Christina verkündet in brutaler Offenheit:
Ich könnte es nicht ertragen, wenn ein Mann mich so gebraucht wie der Bauer seine Felder.
Das war ein Satz, den sie da gesagt hat, der die Welt wirklich erschüttert hat.
Dr. Jutta Jacobi arbeitet an einer neuen Biografie über die schwedische Königin, deren rätselhafte Persönlichkeit schon vor 400 Jahren wilde Spekulationen auslöst.
Damit natürlich verbunden Fragen der Sexualität, der sexuellen Orientierung.
Es gibt Verliebtheit in Christinas Leben, in Männer und in Frauen. Doch beim Thema Ehe ist sie in ihren Memoiren zugeknöpft.
Es ist mir nicht möglich zu heiraten. So verhält es sich. Über meine Gründe schweige ich.
Das aber heizt kühne Theorien in späteren Jahrhunderten an, meint Professor Ralf Tuchtenhagen, Nordeuropa-Historiker an der Humboldt-Universität Berlin.
Der Frage, wie sie einzuschätzen ist als Frau oder Nicht-Frau.
Ist sie in Wahrheit ein Mann oder intergeschlechtlich?
Sie ist ja zu einer Art Heldin der Queerness-Bewegung geworden oder auch des Feminismus.
Der schwedische Historiker Peter Englund, der auch ein Biograf ist von Christina, der hat mal gesagt, also zwischen ihr und uns liegt eine ganz dicke Schicht von Psychoanalyse.
Das kurze Urteil darüber lautet, man kann nach 400 Jahren diese Fragen nicht mehr klären.
Christinas Erziehung fehlt jede weibliche Attitüde damaliger Zeit. Ihr Vater, König Gustav II. Adolf, hatte befohlen,
mir eine ganz männliche Erziehung zu geben und mich alles zu lehren, was ein junger Prinz wissen muss, um würdig regieren zu können.
Sie lernt Reiten in Männerkleidung, Waffengebrauch und Fechten, spricht 6 Sprachen, liebt Mathematik, Philosophie, die Beschäftigung mit schönen Künsten und sagt von sich selbst:
Ich empfand einen unbezwinglichen Widerwillen gegen alles, was Frauen sagen und tun.
Sie verweigert sich den Rollenbildern ihrer Zeit als Frau und als Königin.
Da wird man das Motiv wohl darin suchen müssen, dass sie eine sehr, sehr unabhängige Person war.
Denn Schwedens Thronfolgeordnung ist in diesem Punkt ganz klar.
Sie sollte zwar die Thronfolge antreten können, aber unter der Bedingung, dass sie dann später heiraten würde. Und damit wäre quasi die Majestätsgewalt direkt auf ihren Ehemann übergegangen. Das wollte sie natürlich nicht.
Als Christina 1626 in Stockholm geboren wird, ist Schweden auf dem Weg zur Großmacht. Die Dynastie der Vasa herrscht fast über den gesamten Ostseeraum. In den deutschen Ländern tobt der 30-jährige Krieg zwischen protestantischen und katholischen Territorien, in den schließlich auch Schweden als Schutzmacht der Protestanten eintritt.
Der Vater von Christina, Gustav Adolf, schafft es innerhalb von 2 Jahren, mitten in diesem Kriegsgeschehen, Schweden quasi zu einer Großmacht in Europa zu machen.
Doch Gustav Adolf stirbt bei einem Reiterangriff, 2 Jahre nach Kriegseintritt.
Der 6. November 1632. Schwedische Heide. Novembertag. Der Nebel grau am Boden lag.
Dichtet später Theodor Fontane.
Der Sattel blutig. Blutig die Mähen. Ganz Schweden hat das Ross gesehen. Auf dem Felde von Lützen am selben Tag Gustav Adolf in seinem Blute lag.
An diesem Tag wird Christina Königin von Schweden. Sie ist 5 Jahre alt. Die Regentschaft für die minderjährige Königin übernimmt Reichskanzler Axel Oxenstierna, der auch über die Erziehung und Ausbildung der Kindkönigin wacht. Erst mit ihrem 18. Geburtstag, am 17. Dezember 1644, übernimmt Christina selbst die Regierungsgewalt.
Geleistet hat sie die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges für die Schweden.
Klug instruiert Christina die schwedischen Botschafter, die auf den Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück die bestmöglichen Gewinne für Schweden erreichen sollen.
Das ist dann tatsächlich auch unter ihrer Herrschaft gelungen, 1648, als sie dann tatsächlich auch Schweden zur Garantiemacht der europäischen Staatenordnung machen konnte.
Große Teile von Norddeutschland, Vorpommern, Städte wie Wismar und die Insel Rügen sowie die Herzogtümer Bremen und Verden werden damals schwedisch. Und nebenbei befiehlt Christina damals einen gigantischen Kunstraub, die Plünderung der Stadt Prag. Denn Schwedens neue Großmachtrolle soll für die gesamte europäische Staatenwelt sichtbar werden. Wie hatte doch mal ein französischer Diplomat geurteilt?
Dieses Stockholm ist ja eigentlich unerträglich, also diese Sitten da, diese merkwürdigen Gelage, die da stattfinden und diese Alkoholexzesse, wo also selbst die würdigsten Persönlichkeiten hinterher noch aus dem Saal getragen werden müssen.
Das will Christina ändern. Mit vollen Händen greift sie in die Staatskasse, gründet eine Oper, kauft ganze Bibliotheken, Kunstschätze und Gemälde und besitzt bald eine der wertvollsten Kunstsammlungen Europas. Nach Stockholm lädt sie bedeutende Wissenschaftler ein, darunter auch den berühmten französischen Philosophen René Descartes.
Das wurde sehr viel kultivierter. Da wurden jetzt ausländische Gäste mit sehr viel Pomp empfangen, sodass sie sich da wirklich wie auf einem europäischen Parkett fühlen konnten und nicht mehr wie in so einem abgelegenen, barbarischen, nordischen Land.
Ralf Tuchtenhagen beschreibt Christina daher als eine Frau,
die vernarrt gewesen ist in Kultur und Wissenschaft und die versucht hat, aus ihrer Perspektive das Beste für Schweden zu tun, aber eben auch das Beste für sich selbst. Ja, ich glaube, da hat sie keinen Unterschied gemacht.
Dann der Paukenschlag. 10 Jahre nach Regierungsantritt dankt die nun 28-jährige Königin Christina ab. Schweden ist schockiert.
Warum ist die Frau denn nun von ihrem Thron da zurückgetreten?
Schlimmer noch, die protestantische Königin konvertiert zum Katholizismus.
Warum ist die denn katholisch geworden? Ihr Vater Gustav Adolf ist in den Dreißigjährigen Krieg als Verteidiger des Protestantismus eingetreten. Und seine Tochter, die wird zur Trophäe der Gegenreformation.
Was natürlich in der damaligen Zeit ein enormer Erfolg für den Katholizismus, für den Papst gewesen ist. Ein riesiger Propagandaerfolg und eine große Blamage für alle Protestanten und allen voran natürlich Schweden selbst.
Das ist Hochverrat am lutherischen Glauben und am Königreich Schweden. Christinas Ansehen stürzt in tiefste Abgründe. Krankhafte Geltungssucht, Egozentrik wirft man ihr vor. Als Hure und Lesbierin wird sie in Pamphleten verleumdet. Die Historiographie europäischer Fürstenhöfe wirft einen dichten Schleier voller Klischees über sie.
Wäre sie nicht eine Frau gewesen, die mit solchen Privilegien auf die Welt gekommen wäre, dann hätte man sie vermutlich als Hexe oder als Ketzerin verbrannt.
Als absolutistische Herrscherin und Königin von Gottes Gnaden nimmt sich Christina dank ihrer Privilegien das Recht, selbst über ihr Leben zu entscheiden.
Diese eine Rolle, die ihr zugedacht war von der Weltgeschichte oder von Gott, das reichte ihr einfach nicht.
Ihre Abdankung hat sie viele Jahre vorbereitet, meint die Biografin Jutta Jacobi.
Vor allen Dingen war sie ja so klug, nicht etwa zurückzutreten, bevor sie gekrönt war.
Erst 1650, nach der Beendigung des Dreißigjährigen Krieges, findet die prunkvolle Krönung der nun 23-jährigen Christina in Stockholm statt. Als Nachfolger bestimmt sie damals ihren Cousin Karl Gustav.
Das hat sie wirklich sehr, sehr klug angestellt, dass sie sich quasi dieser Macht vor aller Welt und mit einer im Übrigen auch sehr pompösen Zeremonie versicherte.
Kurz nach der Krönung hören enge Vertraute erstmals von ihren Abdankungsplänen. Das Vorhaben einer Konversion zum Katholizismus aber hält sie wohlweislich noch geheim. Klug und hart verhandelt sie mit dem schwedischen Reichsrat die Apanage, von der sie nach der Abdankung als Königin ohne Land luxuriös zu leben plant. Heimlich lässt sie wertvolle Kunstschätze nach Rom bringen, wo sie künftig residieren will. Warum sie aber zum Katholizismus übertritt, bleibt ihr Geheimnis. Inniger Glaube ist es sicher nicht, auch nicht Martin Luthers Ausspruch:
Lass die Frauen bis zum Tode gebären.
Schon allein deshalb ist der Katholizismus eine wunderschöne Religion, denn sie messen der Ehelosigkeit einen hohen Wert bei.
Ralf Tuchtenhagen wagt eine Theorie.
Die besten Kulturleistungen erkannte sie eben nicht im Protestantismus, sondern im Katholizismus. Also Katholizismus darf man sozusagen nicht unbedingt religiös verstehen, sondern quasi als eine Chiffre für die bestmögliche kulturelle Ausprägung einer Gesellschaft. Und die sah sie vor allem in Italien, in Frankreich verwirklicht. Und deswegen ist ihr Ziel dann letztlich eben auch Rom als dem kulturellen Zentrum der Zeit.
In Rom wird Christina feierlich von Papst Alexander VII. Empfangen. Sie ist jetzt 29 Jahre alt und hält Hof im Palazzo Farnese.
Sie wollte durchaus, auch nachdem sie die Krone nicht mehr auf dem Kopf trug, Königin bleiben, und sie wollte eine internationale Machtstellung einnehmen.
Sie korrespondiert mit europäischen Fürsten und bietet sich dem Diplomatenkardinal Mazarin als Vermittlerin im Spanisch-Französischen Krieg an. Sogar Königin von Polen und Neapel will sie noch werden und denkt bei all dem immer auch an den Nebeneffekt einer Geldeinnahme. Denn sie lebt verschwenderisch und ist ständig knapp bei Kasse. Man könnte sie aber weiterhin für eine Politikerin halten.
Allerdings würde ich in dem Fall nicht sagen, dass sie das im Dienste Schwedens getan hat, sondern das war schon im Dienst des Königreichs Christina.
Vor allem aber inszeniert sich Christina bis zu ihrem Tod als große Kunstmäzenin und Förderin junger Musiker.
Ihre ganzen Talente hat sie dann für eine im damaligen Sinn fortschrittliche Kirchenpolitik eingesetzt, hat ein Theater gegründet, in dem auch Frauen auftreten durften, was also damals in Rom ein absolutes Unikum war.
Sie hat kein Blatt vor den Mund genommen und schlicht und einfach ausgedrückt, was sie meinte, was sie für richtig hielt. Und das passte natürlich dem Vatikan und verschiedenen anderen katholischen Vertretern in Rom nicht immer.
Sie blieb auch in Rom eine mächtige Frau.
Ein französischer Kunstforscher hat sie kurz vor ihrem Tod als letzter beschrieben.
Sie ist jetzt über 60 Jahre alt, sehr klein und ungemein dick. Ihre Stimme und ihr Gesicht sind männlich, mit einer starken Nase und großen blauen Augen. Sie ist von sehr angenehmer Mimik und überaus höflichem Wesen.
Christina von Schweden stirbt mit 62 Jahren. In feierlicher Prozession geleiten die Kardinäle, die römische Aristokratie, ausländische Diplomaten und Künstler die Königin zu ihrer letzten Ruhestätte im Petersdom in Rom.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Christina I., die am 17. Dezember 1644 die Regierung von Schweden übernahm. Zeitzeichen morgen über Alfred Hitchcocks Thriller Der unsichtbare Dritte.